بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter mit dem Dua aus dem Ende von Surat Al-Imran mit den Duas, also Ad'iya, Bittgebete am Ende von Surat Al-Imran. Und wir haben ja den ersten Teil besprochen. Und zwar Allah Azza wa Jal sagte ja in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt, und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Hier sehen wir auch ein Benehmen beim Bittgebet, und zwar Allah Azza wa Jal zu preisen und zu loben und auch die Bedürftigkeit auszudrücken, indem sie eben erwähnt haben, wie fatal es ist, dass jemand in die Hölle kommt. Und das ist wichtig, wenn wir Dua machen, dass wir dann an unsere Sünden denken. Wenn du sagst, Allah, vergib mir, dass du dir vorstellst, ja Rabbi, wem du nicht vergibst, der wird in die Hölle kommen. Ja Rabbi, die Strafe in der Hölle ist so gewaltig. Ja Rabbi, wir halten deine Strafe nicht aus. Denn diese Aspekte lassen den Motor laufen bei dir. Das Herz des Menschen ist so wie diese alten Dieselmotoren, die musst du erst einmal eine Weile laufen lassen, bis der Motor richtig läuft. Und so ist unsere Seele. Unsere Seele kann nicht beschleunigen von Achtlosigkeit. Allah ibarik fiek, yurwik min hudr Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Die Beschleunigung von Achtlosigkeit zu Achtsamkeit, die dauert. Es gibt Diener Allahs Azza wa Jal, bei denen geht's ruckzuck. Wie zum Beispiel die Zauberer zur Zeit von Pharaon. Als sie gesehen haben, wie der Stock von Musa alaihi salam zu einer Schlange wurde, haben sie gesagt, wir glauben an den Herrn von Musa und Harun. Der hat ihnen gesagt, spring euch um. Da haben sie gesagt, mach was du willst. Also das ist eine gewaltige Beschleunigung und Festigung. Ebenso zum Beispiel die Geschichte des Grabens oder der Graben in Surat Al-Burud, als Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnte das auch in der Sunna, dass ein Volk da war und der Herrscher meinte, er sei auch ein Gott. Und als sie geglaubt haben, ja, da gab es ja diesen Jungen, der Zauberlehrling, aber er hat an Allah Azza wa Jal geglaubt, auf jeden Fall, dann hat er ja alle getötet, alle verbrannt in diesem Graben, dass sie allesamt standhaft geblieben sind. Das ist eine gewaltige Beschleunigung. Aber leider ist es sehr oft so, dass die Seele Zeit braucht, dass die Seele nicht so schnell bereit ist. Wie bekomme ich meine Seele bereit? Indem ich die Gaben Allahs aufliste, indem ich die Belohnungen Allahs aufliste, was gibt es im Paradies, was erwartet mich, oder auch im Grabe, die Ausweitung des Grabes, die Begleitung durch den Koran, und indem ich mir die Strafen sowohl im Grabe, möge Allah bewahren, als auch in Jahannam, möge Allah bewahren, mir vor Augen halt. Das lässt das Herz sich aufwärmen, sodass der Antrieb immer stärker wird, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Also sagen diese rechtschaffenen Menschen, unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Allah Azza wa Jal erklärte das auch in einer anderen Ayah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسْ. Wer nun von der Hölle weggeschoben wird und dann ins Paradies gelangt, der hat gewonnen. Das zeigt ja auch, dass man ist an der Kante. Möge Allah uns bewahren. Man ist an der Kante. Und die Rechtleitung Allahs ist dieses Packen, damit du nicht runterstürzt. Damit du immer wieder zurückkommst. Wer also von diesem Abgrund gerettet wird, ja, dass er nicht hinfällt und ins Paradies gelangt, der ist der Gewinner. Faqad faz, der hat gewonnen. Möge Allah uns zu Gewinnern machen. Also, wir müssen verstehen, dass Jahannam, möge Allah uns davor bewahren, eine gewaltige Strafe ist und die Stätte des Höllenfeuers ein Verlust ist. Denn was hat man dann gewonnen, wenn man am Ende in Jahannam landet? Möge Allah uns davor bewahren. Ja, ich stell dir vor, all diese Dunya, wenn man sie bekommen würde, Yawm al-Qiyamah, aber in Jahannam landet, dann erinnert man sich an nichts davon. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand eingetunkt wird, ganz kurz mal in die Hölle, und dann fragt ihn Allah azza wa jal, und hast du jemals was Schönes erlebt? Dann sagt er, nein, ja Rabbi. Auf der anderen Seite derjenige, der eine Sekunde, ein Moment also, in Al-Jannah eingetunkt wird, und Allah ihn fragt, hast du jemals etwas Schlimmes erlitten? Sagt er, nein. Er vergisst sämtliche Schicksalsschläge, sämtliches Unheil. Al-Jannah lässt dich jegliches Schrecken und Unheil und Schmerz vergessen. Und Jahannam lässt dich jeglichen Genuss vergessen. Möge Allah uns vor Jahannam bewahren. Hier die Aussage, den hast du in Schande gestürzt, natürlich nicht gegen seinen Willen. Der Mensch wollte diese Schande. Er nahm es in Kauf, denn Allah subhanahu wa ta'ala bestraft erst, wenn er einen Warner geschickt hat, wie Allah azza wa jal sagte, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden erst bestrafen, bis ein Warner kommt. Das heißt, derjenige, der von nichts Ahnung hatte, er hat nie was mitbekommen, die Ulama sagen, der wird geprüft, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah wird er geprüft. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber Sekunde mal, Al-Qiyamah ist doch nicht die Stätte der Prüfung, dann sagt, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, das Paradies und die Hölle ist nicht die Stätte der Prüfung. Aber Al-Qiyamah an sich, da kann eine Prüfung noch geschehen. Aber nicht mehr, wenn man im Paradies ist. Da gibt es keine Prüfungen oder Arbeit mehr. Oder in Jahannam, das war's dann. Aber bevor man dort landet, möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Bevor man dort landet, kann eine Prüfung geschehen. Das gilt, wie gesagt, für diejenigen, die nennt man Ahlul Fatra, also jene, die zu einer Zeit gelebt haben, in der sie nie von einem Propheten mitbekommen haben. Sie müssen nicht selbst den Propheten gesehen haben. Hauptsache, sie haben von ihm gehört. Das ist ja der Grund, warum die Gelehrten sagen, dass die Mekkaner vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Entschuldigung haben, weil ihnen der Beweis vorgelegt wurde durch den Propheten an die Araber. Den haben sie mitbekommen. Wer war das? Welcher Prophet war der Prophet der Mekkaner vor an-Nabi alayhi salatu wassalam? Also der Araber. Genau. Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam war der Prophet an die Araber. Und die Mekkaner haben es mitbekommen. Selbst in der Jahiliyyah, also kurz vor der Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam, gab es Menschen, die an Allah geglaubt haben und die vor dem Schirk gewarnt haben. Und deswegen ist auch der Vater und die Mutter des Propheten alayhi salatu wassalam nicht entschuldigt. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu demjenigen, der gefragt hat, wo sein Vater sei, da sagte er, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Ja, und das ist natürlich auch ein weiterer Aspekt, dass der Prophet alaihi salatu wasallam alles durchlebt hat, was seine Umma danach durchleben wird. Alhamdulillah, es gibt viele, die den Islam annehmen. Und viele davon, deren Eltern sind keine Muslime. Ich bitte Allah Jalla wa Ala mit seinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass er die Eltern unserer Geschwister, die keine Muslime sind, dass er diese nicht-muslimischen Eltern zum Islam bringt. Ja Rabbi, mach ihnen die Religion schmackhaft, wende ihre Herzen hin zum Islam. Aber sie haben ein Vorbild im Propheten alayhi salatu wassalam. Jedes Schicksalsschlag hat er gelebt. Verlust von Kindern, Verlust von Eltern, Vertreibung, Hunger, alles Mögliche. Was ein Mensch erleben kann, hat der Prophet alayhi salatu wassalam erlebt. Also wenn sie hier sagen, unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt, weil diese Person diese Schande wollte. Denn das bedeutet, er hat die Botschaft mitbekommen, aber er hat die Botschaft abgelehnt. Also hat er sich selbst in diese Schande gestürzt. Und die Ungerechten, deswegen heißt es hier, die Ungerechten. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Er war sich selbst gegenüber ungerecht. Er hat die Wahrheit abgelehnt, nachdem er sie mitbekommen hat. Also ist er ein Ungerechter an allererster Stelle sich selbst gegenüber. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Dieser Rufer ist ein Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Ein Nabi alaihi salatu wasallam hat die Botschaft übermittelt und hat die Beweise vorgelegt. Seit dem ersten Mal, als er die Mekkaner zusammengetrommelt hat und auf dem Hügel As-Safa war, und er sagte ihnen, wenn ich euch sagen würde, hinter diesem Hügel lauert eine Armee, die euch angreifen will, würdet ihr mir glauben? Da sagten sie, du hast uns noch nie angelogen. Also sagte er, so sage ich euch, ich bin gekommen, um euch vor der Hölle zu warnen. Da sagte Abu Lahab, zugrunde gehen mögest du. Hast du uns deswegen versammelt? Und es heißt, er hat entweder mit einem Stein geworfen oder er hat mit seiner Hand so gemacht. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Zugrunde gehen sollen beide Hände Abu Lahabs und sie werden tatsächlich zugrunde gehen. Und deswegen, Abu Lahab wurde dann auch nicht begraben. Er ist gestorben an einer ansteckenden Krankheit. Man wollte nicht in seine Nähe kommen, also wurde er gesteinigt. Ja, ein Haufen Steine wurden auf ihn gelegt, damit er begraben wurde. Und das zeigt, so wie du den Menschen, so Allah dir. Er hat damals den Stein geworfen, um sich lustig zu machen über den Propheten alaihi salatu wassalam. So wurde er mit Steinen beworfen, anstatt dass er begraben wurde. Auf jeden Fall, al-Nabi alayhi salatu wassalam begann also seine Da'wah und hat gewarnt. Und deswegen bestätigen wir das. Wir sagen Allah, also wir bestätigen, dass al-Nabi alayhi salatu wassalam die Botschaft auf bester Weise übermittelt hat. Und er hat uns in der Helle der Deutlichkeit gelassen. Also es gibt nichts, was er nicht übermittelt hat, sondern alles, was wir benötigen, hat er uns verkündet. Und das ist ein Beleg dafür, dass man nichts erfinden darf. Deswegen, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte, wer etwas einführt in der Religion, der behauptet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Anvertraute veruntreut hat. Was ist das Anvertraute? Diese Botschaft, diesen Ruf. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich mache etwas, was der Prophet nicht getan hat, alayhi salatu wassalam. Ich feiere den Geburtstag, ich gedenke Allah auf eine Art und Weise, die der Prophet ﷺ nicht getan hat und auch kein Sahabi. Du erfindest einen Gottesdienst oder du änderst eine Ibadah so um, auf eine Art und Weise, die der Prophet nicht getan hat, ﷺ. Und auch kein Sahabi, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sollen den Sahaba folgen. Also, die Bid'a, eine Erneuerung ist was? Etwas, was weder der Prophet getan hat, alaihi salatu wasallam, noch die Sahaba. Das sind unsere Maßstäbe. Haben sie etwas getan, dann ist es keine Bid'a mehr. Wenn sie sich bestätigt haben, natürlich, es kann ja sein, dass ein Sahabi etwas tut, aber die anderen Sahaba sagen, nein, das darfst du nicht und so weiter. Wir reden hier über das, worüber die Sahaba sich einig sind oder wo sie sich bestätigt haben. Auf jeden Fall, Al-Imam Malik rahimahullah sagt, wenn jemand etwas einführt in der Religion, was der Prophet a.s. nicht getan hat, dann ist das, welche Behauptung? Entweder du weißt was, was er nicht weiß, oder er weiß es auch, aber er hat es nicht verkündet. Und beides ist fatal. Wenn du behauptest, natürlich sagen die es nicht, aber durch ihre Lebensweise, yani ihre Handlungen sprechen. Wenn du jetzt den Geburtstag des Propheten feierst, alayhi salatu wasalam, hat der Prophet gewusst, alayhi salatu wasalam, aber er hat diese Botschaft nicht verkündet? Natürlich nicht. Das wäre ja eine Unterstellung, dass er die Botschaft veruntreut hat. Da fehlt noch etwas in der Religion, du hast es aber herausgefunden. Obwohl Allah Jalla wa Ala sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Anscheinend doch nicht, wenn du diese Bid'a einführst. Oder du sagst, Astaghfirullah, nein, nein. Ich habe nicht etwas eingeführt, was der Prophet nicht wusste. Ja, bedeutet was? Er wusste es, hat es aber nicht verkündet. Beides ist fatal. Also jemand, der eine Bid'a macht, sagt mit seinen Worten, entweder der Prophet hat es gewusst, alayhi salatu wasalam, wollte es nicht sagen, oder er hat es nicht gewusst, aber du weißt es. Deswegen einer der Sahaba oder Salaf, als er einige gesehen hat, wie sie auf eine Art und Weise Dhikr machen, die nicht überliefert wurde, sagte er, sagt mir, entweder ihr seid besser als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder ihr wisst etwas, was er nicht wusste. Deswegen sagen die Ulema, wäre es etwas Gutes, dann wären sie uns doch vorausgegangen in dieser Sache. Also, unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, also An-Nabi alayhi salatu wasalam, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn, da glaubten wir. Das ist jetzt ein Tawassul, also die Mittlerschaft. Tawassul bedeutet, ich bitte Allah anhand einer guten Tat. Ja Rabbi, weil ich Koran gelesen habe, gib mir dies und jenes. Weil ich bete, erlaube mir dies und jenes. Ich bitte das nicht als, weil ich eine Gegenleistung erwarte. Nein, sondern ich bitte höflich darüber. Darum. Nicht, dass ich sage, so bitte, bitte, ich will bezahlt werden. Nein, denn ich weiß ganz genau, meine Gebete, meine Rezitation sind nie gut genug, dass ich es verdient habe, was Allah mir gibt. Allah gibt uns immer mehr, als das wir verdienen. Keiner kann Allah gebührend danken, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. La uhsi fana'an alaik. Anta kama athnayta ala nafsik. Ich vermag es nicht, dir gebührend zu danken oder dich gebührend zu loben. Du bist so, wie du dich selbst gelobt hast. Ja Rabbi, du lobst dich am besten. Ich kann es nicht, weil du zu majestätisch bist, zu vollkommen bist. Also mehr als ich loben kann. Das heißt also, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala anbete, wir waren stehen geblieben bei der Aussage, unser Herr, da glaubten wir, genau. Also, diese Mittlerschaft, dass ich sage, ja Rabbi, aufgrund meiner guten Tat bitte ich dich um dies und jenes. Und das bestätigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er über die drei geredet hat, die in eine Höhle gekommen sind. Und dann kam ein Felsen hinunter und hat sie eingesperrt in der Höhle. Dann haben diese drei Allah angefleht anhand ihrer guten Taten. Einer war gütig zu seinen Eltern, der andere hat von der Sünde abgelassen und der dritte war großzügig und vertrauenswürdig im Handel. Diese drei haben Allah angefleht mit ihren guten Taten. Und Allah Azza wa Jalla hat ihnen dann geholfen. Das ist ein Beleg dafür, dass wir mit guten Taten Allah anflehen dürfen. Das nennt man Tawassul. At-Tawassul ist erlaubt, erstens mit den Namen und Eigenschaften Allahs, indem ich sage, Ja Rabbi, da du der Allvergebende bist, vergib mir. Da du der Herrliche bist, da du der Versorger bist, ich bitte dich anhand deiner Namen, anhand deiner Eigenschaften, anhand deiner Macht, Allahs, flehe ich dich an und so weiter. Das ist also At-Tawassul, die Mittlerschaft anhand der Namen und Eigenschaften Allahs. Die zweite Form der erlaubten Mittlerschaft ist die Mittlerschaft durch eine gute Tat, wie gerade erwähnt. Die dritte Form ist die Mittlerschaft durch ein Bittgebet eines lebenden, anwesenden, rechtschaffenen Menschen. Also diese Bedingungen müssen erfüllt sein. Dieser Mensch lebt. Und du hast direkten Kontakt zu ihm, er ist anwesend. Gut, heutzutage von mir aus, du hast ihn angerufen über Telefon oder WhatsApp-Nachricht, du schreibst ihm, mach Dua für mich. Bitteschön. Aber was nicht geht, ist einen Verstorbenen zu bitten, dass er Dua macht. Sidi XY, Maulana XY, hilf mir, möge Allah uns bewahren. Das ist ja Schirk. Wenn du den Verstorbenen anbetest, indem du etwas verlangst von ihm, also hilf mir, rette mich, versorge mich, das ist Kufr und Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Wenn du sagst, nein, nein, ich bitte Allah im Namen dieses Verstorbenen. Du sagst, ja Rabbi, ich bitte dich durch den und den, dann ist natürlich auch nicht erlaubt, weil das eine Bid'a ist. Lebt dieser Mensch und du kannst ihn kontaktieren und du sagst ihm, kannst du Dua für mich machen, dann ist das erlaubt. Aber nicht, wenn er bereits tot ist oder er lebt, aber du hast ihn nicht kontaktiert. Weil einige, bei den Sufis gibt es diese sogenannte Rabita. Rabita bedeutet was? Dein Sheikh, wenn sie Sheikh nennen, der weiß Bescheid, was ich brauche. Wie denn das? Kam Jibril zu ihm, alaihi salam. Das heißt, du musst einfach nur darüber nachdenken, mein Sheikh weiß, ich will jetzt ein Auto kaufen. Das war's. Ich muss ihn nicht anrufen, mach Dua, dass er ein gescheites Auto bekommt. Nee, nee, der weiß schon Bescheid. Und das ist natürlich verboten. Denn das Verborgene kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also, er sagt, also diese Rechtschaffenen sagen, so glaubten wir, unser Herr, vergib uns. Also, ja Rabbi, aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aufgrund unserer Gehorsamkeit bitten wir dich, vergebe uns. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Das hatten wir bereits bei einem anderen Dua. Vergib uns unsere Sünden, tilge unsere schlechten Taten, bösen Taten. Das bedeutet also eine Bestätigung. Wir wollen Vergebung und diese Taten sollen gar nicht mehr aufgeschrieben sein. Die Taten sollen komplett weg sein, gelöscht sein. Vergib uns unsere Sünden, also bestrafe uns nicht. Und diese Taten, die sollen gar nicht aufgeschrieben sein. Die sollen nicht mehr bleiben in unseren Schriften und berufe uns ab unter den Gütigen. Das zeigt, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Sie haben nicht nur gesagt, ja Rabbi, vergib uns und das war's. Willst du Vergebung von Allah Azza wa Jal, musst du zu einer Sorte von Leuten gehören. zu den Rechtschaffenen. Und deswegen sagen wir ja auch im Dua, Iyaka na'budu und nicht a'budu. Wir sagen nicht, dir diene ich. Wir sagen, dir dienen wir. Warum wir? Damit du dir nochmal einprägst, du gehörst zu einer Gruppe, zur Ummah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zur Gemeinde des Propheten alaihi salatu wasallam. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Und sei geduldig mit jenen, die ihren Herrn morgens und abends gedenken. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Und deine Blicke sollen nicht von ihnen abweichen. Schau immer zu ihnen hin. Deine Blicke sollen nicht von ihnen abweichen, um der Dunya willen. Ja, weil du die Dunya verlangst. Ja, soll ich nicht arbeiten. Arbeite, lerne, studiere, aber immer in einer guten Umgebung. Habe immer Kontakt mit Rechtschaffenen. Wenn du dir aussuchst, wo studiere ich, wo arbeite ich, dann an einem Ort, wo in der Nähe deine Geschwister sind. Da ist eine Moschee, da sind Geschwister, da können wir uns treffen. Entweder wir arbeiten zusammen oder wir studieren zusammen oder eben nach der Arbeit können wir zusammenkommen. In der Moschee beten wir zusammen. Also immer der Kontakt zu den anderen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder wird auferstehen mit demjenigen, den er liebt. So soll jeder seinen Freund aussuchen. Also jeder wird zusammen sein mit seinen Freunden, weil die Freunde färben ab, ob du willst oder nicht. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte, das Gleichnis des guten Freundes und des schlechten Freundes ist wie das Gleichnis eines Schmieds und eines Parfümverkäufers. Der Schmied, entweder er verbrennt dich, und wenn er dich nicht verbrennt durch diese Funken, dann wirst du mindestens den schlechten Geruch abbekommen. Das ist das Mindeste. Aber dass du immer beim Schmied bist, das heißt nicht, dass ein Schmied schlecht ist, sondern es geht um den Sinn dahinter. Das heißt, entweder du kriegst Funken ab, oder selbst wenn du nicht Funken abbekommst, du kriegst einen üblen Geruch ab. Bist du aber befreundet mit einem Parfümhändler, entweder der gibt dir, bitte schön, guck mal, neueste Parfüm, guck mal, probier mal diese Parfüm, er gibt dir nichts, dann riecht's zumindest mal gut. Und so ist es mit dem guten Freund. Das Mindeste ist, entweder du hast was Gutes von ihm, das Mindeste, er schadet dir nicht. Also Freunde färben ab. Und deswegen heißt es auf Arabisch As-Sahibu Sahib. Sahib, Sahib. Der Freund, Sahib, Sahib, zieht. Und wenn er gut ist, zieht er dich zum Guten. Wenn er schlecht ist, zieht er dich zum Schlechten. Also willst du, dass Allah dir vergibt? Dann erkläre Allah Azza wa Jal, ja Rabbi, ich bin mit dem befreundet und mit dem befreundet und mit dem befreundet, ich gehe zu dieser Moschee, deswegen, ja Rabbi, lasse mich mit ihnen eintreten ins Paradies, ja Rabbi. Das heißt, das ist hier wieder die Medizin. Du willst Vergebung, also brauchst du deine Freunde. Und deswegen der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann zu ihm kam und sagte, ja Rasulullah, ich habe nicht viel getan. Er meint jetzt natürlich nicht, dass er nicht betet. Also die Basics hat er getan, aber nicht viel mehr. Aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Alayhi salatu wasallam. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du bist mit demjenigen, dem du liebst. Subhanallah. Du willst mit den Sahaba sein, liebe sie. Aber wie kannst du die Sahaba lieben, wenn du sie nicht kennst? Also ein Grund, warum du die Geschichten der Sahaba lernen sollst, ist, dass du sie liebst. Damit du mit ihnen bist im Paradies. Und je mehr du sie liebst, umso näher bist du zu ihnen. Aber du wirst sie umso mehr lieben, umso mehr du sie kennst. Das heißt, wenn du nur weißt, okay, es gab einer, der hieß Abu Bakr. Radiallahu anhu. Und es heißt, er war toll. Okay, sehr schön, okay. Also, ist das jetzt Liebe? Aber wenn du weißt, was er alles getan hat, wenn du zum Beispiel weißt, er sagte, als wir in der Höhle waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, er und der Prophet alaihi salatu wasallam, und da hat mich etwas gebissen, aber ich habe mich nicht bewegt, damit ich ihn nicht wecke, bis eine Träne auf seine Wange gekommen ist, dann ist er aufgewacht und hat gesehen, was los ist. Dann hat er gesagt, warum hast du mich nicht geweckt? Dann hat er gesagt, ich wollte dich nicht stören. Das lässt dich doch Abu Bakr lieben. Alles, kann man auch sagen, aber wir sagen ja bei Sahaba radiallahu an. Das heißt also, je mehr du dich auskennst mit einem Gefährten, umso mehr wirst du ihn lieben. Umso mehr wirst du mit ihm umso näher wirst du sein mit ihm Yawm al-Qiyamah. Also wenn du sagst, ja Rabbi, ighfirli, vergib mir und lösche meine schlechten Taten und versammle mich mit den Rechtschaffenen, dann darf das kein Traum bleiben, diese Tagträumer, sondern wo sind die Rechtschaffenen in deinem Leben? Ja Rabbi, lass mich mit den Rechtschaffenen. Okay, mit wem lebst du? Hast du Kontakt zu deinen Geschwistern? Wenn du keinen Kontakt zu den Geschwistern hast, du verbringst nicht Zeit mit deinen Geschwistern. Ja, ich habe Familie. Die Sahaba hatten keine Familie. Radiallahu anhum, die Propheten hatten keine Familie. Montags bis freitags Arbeit, samstags Einkaufen, Sonntag Familientag. Sehr schön. Sollen wir einen 8. Wochentag einführen? Du brauchst deine Geschwister. Du brauchst sie. Du musst gucken, dass du Zeit verbringst mit ihnen. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es Experten, die vernachlässigen ihre Familie, sind den ganzen Tag mit Freunden. Ja, wir lesen und wir hören Vorträge, aber doch nicht jeden Tag. Du sollst nicht deine Familie vernachlässigen. Ein Mittelweg, natürlich mehr Zeit mit Familie als mit deinen Freunden, das ist normal. Die Freunde, eine gewisse Zeit. Die Familie mehr natürlich. Aber schaut, wie Allah alles geplant hat. Wenn du regelmäßig in die Moschee gehst, wirst du mit deinen Freunden sein. Oder nicht? Aber wenn du nur Jumu'ah gehst, ganz kurz und knapp, ich habe eine Viertelstunde Zeit, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, ich muss weg. Wann wirst du deine Geschwister sehen? Also brauchen wir uns gegenseitig, damit wir uns stärken, uns gegenseitig motivieren. Dann heißt es, unser Herr, gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Das ist auch wieder eine Stufe in der Leiter des Genusses und der Liebe Allahs Azza wa Jal. Die haben also erstens gesagt, ja Rabbi, wir haben gehört, wir sollen glauben. Dein Prophet kam, alayhi salatu wassalam, und wir haben geglaubt. So, wie stärkt sich dein Glaube? Indem du das, was versprochen wurde, dir betrachtest. Was wurde versprochen? Al-Jannah. Und die Glückseligkeit im Paradies. Die Wonne, Na'imu, Al-Jannah. Der Genuss im Paradies. Wenn du das liest und dieses Bittgebet aufsagst, unser Herr, gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Erinnere dich an eine Sache. Was hat der Gesandte versprochen? Zum Beispiel Flüsse aus Wasser, aus Honig, aus Wein, aus was noch? Aus Milch. Ja, diese 4 Flüsse. Schau dir das an. Ich stell dir mal einen Fluss vor in der Dunya. Hier ist ja ein Bach. Idyllisch, Allahumma barik, oder nicht? Stell dir mal vor, irgendwas Schönes. Was sind so schöne Flüsse? So Niagara-Fälle. Sonst noch was Schönes? Die Mosel, schon mal die Mosel gesehen? Saarschleife. Mashallah. Also wenn man, das ist zum Beispiel ein Ausflug mit Familie, mit Geschwistern. Wir wollen an das Paradies uns erinnern, wir gehen zur Saarschleife. Dann erinnern wir uns, stellen wir uns vor, dieser Fluss im Paradies wäre aus Wein. Ah, Kopfsprung, ja? Und rein und so. Keine Angst, egal wie viel du trinkst, du weißt immer noch, was 1 plus 1 ist. Oder aus Milch, aus Honig. Ja, wenn du diese Sachen dir anschaust, ja Rabbi, gewähre uns das Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Ja, wenn du diesen Dua sagst, ja Rabbi, gib mir das, was du uns versprochen hast, dann denke an eine bestimmte Sache. Nicht einfach abstrakt bleiben, ich denke an nichts, aber gib mir, was du versprochen hast, sondern konkret, damit dieser Dua auch wirklich mit Sehnsucht herauskommt. Wenn du weißt, welche Eigenschaft eine Sache hat, ja, du bekommst ein Geschenk, was wollt ihr geschenkt haben? Ein Haus. Es ist ja, bitte? Ja, ohne Zinsen, geschenkt, halal. Ein Haus, wenn du nicht weißt, was ist in diesem Haus, sagst du, okay, alles klar, ist toll, Jazakallahu khairan, Masha. Stell dir mal vor, man sagt dir, guck mal, in diesem Haus ist, was wollt ihr da? Swimmingpool, schönem Garten, was gibt's noch so schöne Sachen im... Viel Besucher, okay. Ja, bitte? Heimkino. Heimkino. Ja, genau. Ja, natürlich nur, um Vorträge zu schauen. Ja. Ja, was noch? Ein Fitnessraum. Ja, wenn du immer mehr Beschreibung bekommst, dann wird auch die Vorfreude größer, oder nicht? Du kriegst das und das und das, oder im Auto sagst du, das kommst dieses und jenes, dann gibt's Massage und so weiter. Die Vorfreude, je mehr du weißt, was es gibt, umso größer ist die Vorfreude. Also sollst du dir vor Augen halten, was gibt es im Paradies? Also wenn du diesen Dua aufsagen möchtest, bereite dich vor. Mach dir eine Liste, was gibt's im Paradies? Und wiederhol diesen Dua. Auch wenn du diese Ayat im Gebet liest, zum Beispiel, ja, du betest alleine oder mit Leuten und ihr sagt euch, guckt mal, wir wollen genießen. Wir wollen genießen. Und dann bereitest du dich vor und du sagst, رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Also diese Ayah, unser Herr, gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Und du erinnerst dich an einen Fluss. Und was man da alles machen kann. Party. Übernachten an diesem Fluss. Was gibt's noch im Paradies? Die Gemächer. Oh, die Ehe nochmal. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Du erinnerst dich an etwas anderes im Paradies und wiederholst die Ayah. So lebst du eine Ayah. Und mit dieser Ayah kannst du ja Monate verbringen. Deswegen lernen wir Aqidah. Damit wir unser Leben damit füllen. Weil wenn du das weißt, wer wird sich dann noch ablenken lassen von irgendeiner vergänglichen Sache in der Dunya? Aber warum sind wir so verbissen an der Dunya? Weil wir Al-Akhira vergessen haben. Möge Allah uns die Akhira erinnern lassen. Das ist ganz einfach eigentlich. Je mehr du dich an die Akhira erinnerst, umso weniger willst du die Dunya. Deswegen, wir können einige Aussagen der Gelehrten, ich glaube, es war Abdullah ibn al-Mubarak, wenn ich mich recht entsinne, rahimahullah, der sagte, bei Allah, wenn diese Steine, Al-Hasa, diese kleinen Steine, wenn man sich davon ernähren könnte, ich würde nicht arbeiten gehen. Ich will nur Allah anbeten. Könnte ich von Steinen leben, ich würde nicht arbeiten gehen. Der will die Dunya gar nicht mehr. Wie komme ich zu dieser Stufe, indem ich nur noch an die Akhira denke? Und das Besondere, dann kommt die Dunya. Das ist ja das, was viele nicht verstehen. Die denken, diese Ulama und Sahaba und Tabi'in, die hatten von der Dunya nichts. Doch, die hatten ihre Dunya auch genossen. Nur sie hatten ihre Dunya nicht im Herzen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, dessen Sorge die Akhira ist, dem wird Allah alles zusammenfügen. Das bedeutet zum einen natürlich Familie, ja, aber auch, er wird nicht tausend Kummer haben, tausend Sorgen und ich muss an das denken und das und das und das und das und das und die Miete und die Arbeit und die Nachzahlung und dies und das. Der hat nicht 5000 Themen. Und die Dunya wird zu ihm kommen, selbst wenn sie nicht will. Subhanallah, die Dunya will nicht zu dir, die muss zu dir. Und derjenige, dem die Dunya, dessen Sorgen die Dunya ist, dem wird Allah Azza wa Jal seine Angelegenheiten zerstreuen. Familie, Angehörige, aber auch Themen der Dunya. Oh, entschuldige, ich habe so viel im Kopf, ich habe 5000 Themen. Er muss über das denken und das und das und das und das und das und das. So sehr, dass es ihn bedrückt, dass er, der hat überhaupt keinen Durchblick mehr. Warum? Es geht ihm um die Dunya. Und er bekommt von der Dunya nur das, was ihm bestimmt wurde. Mehr nicht. Also wenn wir sagen, kümmere dich nicht um die Dunya, heißt es nicht, lebe nicht Dunya. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nur nimm den richtigen Weg. Warum nimmst du den Umweg? Du willst Dunya? Du willst dein Leben genießen? Ja, denk an Akhir. Wie denk an Akhir? Soll ich nicht arbeiten? Hat jemand gesagt, du sollst nicht arbeiten? Arbeite, aber diese Arbeit ist für was? Damit du ins Paradies kommst. Also wirst du aufpassen. Wirst du gottesfürchtig sein. Wirst du vertrauenswürdig sein. Wirst du nicht betrügen. Da hättest du viel mehr verdienen können, aber das ist nicht so halal. Lass ich sein. Okay, bitteschön, ich mache Halal. Da verdiene ich aber nicht so viel. Es ist anstrengender, aber gesegneter. Du wirst dein Leben viel besser leben können. Also, diese Rechtschaffenen sagen, unser Herr, gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Lass uns nicht zu den Verlierern gehören. Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns vor der Schande Yawm al-Qiyamah bewahren. Welche Schande? Dass du eben diesen Lohn nicht bekommst. Das ist doch die Schande. Das ist doch der Verlust. Das ist Trauer. Du willst in den höchsten Stufen des Paradieses, darfst aber nicht. Möge Allah uns davor bewahren. Allah sagt, da erhörte sie ihr Herr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Also da erfüllte ihr Herr ihren Wunsch. Noch einmal, guck mal, die Gläubigen sagen was? Unser Herr, gewiss, entschuldigt noch vorher, unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Unser Herr, gewiss, wenn du ins Höllenfeuer eingehen lässt. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Unser Herr, ja Rabbi, ja Rabbi, fleh ihn an also. Nicht nur ein Dua und das war's. Nein, du sollst ihn anflehen. Das zeigt deine Bedürftigkeit, das liebt Allah. Er will es sehen. Warum? Weil er der Majestätische ist. Er ist der König, Jalla Jalalu.
Er braucht dich nicht. Er braucht auch nicht dein Anflehen, aber er hat es verdient. Yani, wenn jemand dir etwas Gutes getan hat, also wirklich etwas Gutes getan, sagen wir mal, er hat dein Leben gerettet, sagst du ihm einfach, danke, das war's? Oder sagst du, danke, danke, vielen Dank, danke, danke, ich kann dir, vielen Dank und Barakallahu, und Zadakallahu Khair, ist ja gut, ja, ja, und du umarmst ihn, Achi, ist gut, Alhamdulillah, ja, aber Barakallahu, und am nächsten Tag nochmal, danke, Achi, danke. Warum das alles? Ja, weil das, was er mir getan hat, ist so gewaltig. Da kann ich nicht nur Danke sagen, das war's. Seht ihr, warum ein Muslim einen Drang hat zu beten? Ich muss nochmal Alhamdulillah Rabbil Alamin sagen. Ich muss. Warum? Ja, weil zwischen Zuhr und Asr hast du wieder unzählige Gaben bekommen. Jeder Herzschlag war eine Gabe, oder nicht? Was muss alles laufen? Blutdruck, Cholesterinspiegel, alles Mögliche, genug Sauerstoff, Sättigung und so weiter, die Signale an die Organe, damit was passiert? Bom, ein Herzschlag. So, alles nochmal bitte jetzt. Blutdruck, Cholesterinspiegel, Sauerstoff und das sind ja tausend Sachen und so weiter und so fort. Und jetzt der nächste Herzschlag. Zack. Und das Ganze 100-mal die Minute. Yani, beschäftige dich mal, was alles intakt sein muss, damit ein Herzschlag passiert. Schau dir einen Herzschrittmacher an. Subhan Rabbi al-Azim. Da willst du einmal Danke sagen, das war's. Also nur der Herzschlag. Da müsstest du doch 100-mal Allah anbeten, oder nicht? Pro was? Pro Minute. Wie lange, wenn das Herz nicht mehr schlägt, Herzstillstand, wie lange wirst du es überleben? Ein Herzinfarkt, möge Allah uns bewahren. Ja Rabbi, segne unsere Herzen. Ja Rabbi, Alami. Und gebe uns einen guten Tod, bitte. Ein, zwei Minuten. Ja, nee, das Problem ist ja beim Herzinfarkt was? Es geht um jede Sekunde, oder nicht? Ja, nee, du brauchst diese Hilfe Allahs Azza wa Jal permanent. Schau dir an, unsere Geschwister, die erkrankt sind am Herz, wie viele Medikamente. Blutgerinnung und Blutdruckmedikamente und Allahu A'lam was und Cholesterin und so. Das alles, damit genug Blut ins Herz kommt und wieder rauskommt. Subhan Rabbi Adi. Die Niere muss funktionieren, ansonsten sind im Blut so viele Giftstoffe, das geht gar nicht mehr. Deswegen fühlt der Muslim, ja Rabbi, ich muss nochmal Alhamdulillah Rabbil Alamin sagen. Ich muss das nochmal sagen. Der Rabbi, ich will dir nochmal danken. Der Muslim empfindet das Gebet als Geschenk. Ich möchte unbedingt Alhamdulillah sagen. Ich möchte Danke sagen. Da erhörte sie ihr Herr. Ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ja Rabbi. Alles, was du gut tust, wird nicht verloren gehen. Guck mal in der Dunya. Du hast Angst, dass dein Geld verloren geht, oder nicht? Du hast gearbeitet, du hast geschuftet auf der Bank. Du sagst, hoffentlich gibt es keine Bankkrise. Das Geld ist nicht mehr da. Stromausfall, habt ihr gesehen, Spanien. Ich will mein Geld, tut mir leid, geht nicht. Wie, geht nicht? Ich habe hier 5.000 Euro auf dem Konto. Junge, und wenn du 5 Millionen hast, geht nicht jetzt. Stromausfall. Kriegst kein Geld jetzt. Das heißt, in der Dunya bist du nie sicher. Bitcoin, es gibt Leute, die sind in die Psychiatrie gekommen. Warum? Der hat Passwort vergessen. Gibt's wirklich? Der hat sein Passwort vergessen. Ja, was mit den 5 Millionen jetzt? Bitcoin? Futsch. Das war's. Der weiß nicht mehr, wie er heißt. Gibt's irgendetwas, was sicher ist? In der Dunya? Außer, dass du stirbst. Das ist das Einzige, was sicher ist. Allah sagt dir, keine Angst. Alle Hasanat bekommst du. Subhanallah. Alhamdulillah. Alle Hasanat. Ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen. Sei es von Mann oder Frau. Alle werden belohnt. Die einen von euch sind von den anderen. Wir wissen ja, Adam und Hawa ist von Adam alayhi salam. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinen Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen. Das bedeutet also, Prüfungen gehören zu den Gründen, warum deine Sünden getilgt werden. Vertrieben, unterdrückt, getötet. Das alles führt dazu, dass Allah dir diese Sünden tilgt. Also zusätzlich zu den guten Taten erwähnt Allah Azza wa Jalla, es gibt noch einen Grund, warum eure Sünden wegkommen, eben wenn ihr geprüft werdet. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Sünden getilgt werden, selbst der Piekser. Ein Piekser, damit kriegst du Sünden weg. Und deswegen, wenn jemand krank ist, was sagen wir? Tahur. Also möge es eine Reinigung sein. Von was? Von Sünden. Natürlich, du sollst dir keine Krankheiten wünschen. Aber wenn du krank wirst, jeder Mensch wird krank, dann wisse und verstehe, dass es nicht umsonst ist. Deine Sünden werden getilgt. Wir bitten Allah, dass er unsere Sünden tilgt ohne Krankheit. Ja Rabbi, lösche all unsere Sünden ohne Krankheit. Aber wenn wir krank werden, verstehen wir, es ist nicht umsonst. Wir werden dafür bezahlt. Es ist hart, aber du bekommst deinen Lohn dafür. Allah sagt dann, und ich werde sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, als Belohnung von Allah. Und Allah bei ihm ist die schönste Belohnung. Möge Allah uns belohnen. Das sind also die Bittgebete dieser abschließenden Ayat aus Surat Al-Imran. Die nächste Ayat ist auch natürlich wichtig in diesem Kontext, dass wir uns nicht ablenken lassen. Allah sagt, lasse dich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die ungläubig sind. Es ist nur ein geringer Genuss, der weltliche. Daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie schlimm ist die Lagerstadt. Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah. MashaAllah. Eine gastliche Aufnahme von Allah. Der Gastgeber ist Allah, Jalla Jalalu. Der Reiche, der Großzügige, der Edle. Ja Rabbi, nehme uns auf im Paradies. Ja Rabbi, nehme uns auf in deiner Gnade, ja Rabbi Al-Alamin. Eine gastliche Aufnahme von Allah, was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns unsere Bittgebete erhören. Möge Allah Azza wa Jal unsere Wünsche erfüllen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Gaben segnen und sie vermehren. Möge Allah uns die Gaben nicht entziehen. Möge Allah uns recht leiten, ihm gebührend zu danken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und unsere bösen Taten tilgen. Ja Rabbi, nehme die schlechten Taten von uns weg und ersetze sie durch gute Taten, ja Rabbi al-Alamin. Sei mit uns zufrieden, ja Hayy ya Qayyum. Beschere uns ein gutes Ende. Erlaube uns, das Glaubensbekenntnis mit unseren letzten Atemzügen aufzusagen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.